Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir eine kleine Stadt im südöstlichen Polen vor, umgeben von Wäldern, in der Theologie und Schulstreitigkeiten den Alltag bestimmen, aber nicht mit Feuer und Schwert, sondern mit gedruckten Flugschriften, lateinischen Disputationen und langen Gesprächen bei Kerzenlicht. In dieser Ordnung bewegten sich die polnischen Brüder, eine Gemeinschaft von Antitrinitariern, deren Ideen in Europa Aufsehen erregten. Mitten in diesem Netz aus Argumenten, Exil und gelegentlich offener Verfolgung steht Samuel Przypkowski nicht als Brandstifter, sondern als Vermittler. Er wollte nicht nur theologische Thesen verteidigen, er suchte Wege, wie Christen unterschiedlicher Überzeugung friedlich zusammenleben könnten. Seine Stimme mischte sich in die Debatten über Wehrdienst, Gewissensfreiheit und das Verhältnis von Kirche und Staat. Für Freunde war er ein scharfer Denker mit ruhigem Ton, für Gegner ein gefährlicher Wegbereiter religiöser Pluralität. Die Frage, die ihn trieb, lautete weniger: Wer hat Recht? Sondern: Wie lassen sich Differenzen ohne Gewalt austragen und welche Grenzen setzt das Evangelium für Zwang in Glaubensdingen? Dieser Gedanke, Pazifismus verbunden mit einem Plädoyer für Toleranz, macht Przypkowski zu einer überraschend modernen Figur im konfessionell gespaltenen Europa des 17. Jahrhunderts. Samuel Przypkowski wurde 1592 geboren und wuchs in einem Zeitalter auf, das von der Reformation und ihren Folgen geprägt war. Die politische Bühne, auf der er sich bewegte, war der Vielvölkerstaat der Polnisch-Litauischen Union, ethnisch heterogen, religiös pluralistisch und politisch von einer Adelsrepublik geprägt, die in vielen Regionen konfessionelle Eigenheiten duldete. Genau in diesem Milieu formierten sich die polnischen Brüder, Bracia Polski, oft als Socinianer oder Unitarier bezeichnet. Sie zogen theologische Konsequenzen aus der kritischen Methodik der Renaissance. Sie lehnten die Dreieinigkeit ab, bestritten die Präexistenz Christi und setzten Vernunft und wörtliche Bibelauslegung in den Mittelpunkt ihres Denkens. Aus dieser Richtung entstand auch die Rakauer Akademie, ein Zentrum theologischer Lehre und Druckerei, das trotz überschaubarer Größe eine gewaltige intellektuelle Ausstrahlung besaß. Die Rakauer Akademie bot Lehrpläne, in denen Philosophie, Aristotelik und antitrinitarische Theologie zusammenkamen. In der Innenstadt wurden Flugschriften diskutiert, in Haushalten übersetzt und in Druckereien vervielfältigt. Diese Atmosphäre formte Przypkowski. Er lernte, Lateinisch zu schreiben, um ein europäisches Publikum anzusprechen, und er verfeinerte einen Stil, der argumentative Schärfe mit einer betonten Besonnenheit verband. Anders als manch polemischer Publizist der Zeit setzte er weniger auf rhetorische Anklagen als auf sorgfältige Exegese und juristische Analogien. Die konfessionelle Landkarte in Osteuropa war nicht stabil. Während in Teilen Westeuropas der Dreißigjährige Krieg Verwüstungen brachte, blieb der polnische Raum bis zu einem gewissen Grad ein Ort, an dem konfessionelle Differenz nach außen hin politisch verwaltet wurde. Trotzdem wuchs der Druck auf kleinere Konfessionen. Gegen die polnischen Brüder sammelten sich Anfeindungen von Jesuiten, orthodoxen und reformierten Kreisen gleichermaßen. Sie wurden als Irrlehrer, provozierende Außenseiter und vermeintliche Unruhestifter angegriffen. Politische Entscheidungen fielen nicht nur vor dem richterlichen Tribunal, sondern im Parlament der Adligen und in den Bischofspalästen. Die Folge waren gelegentliche Einschränkungen ihrer Rechte, Verbote von Schulen und schließlich, im Verlauf des 17. Jahrhunderts, die schärfere Repression, die zur Vertreibung vieler Socinianer führte. In dieser Lage entwarf Przypkowski ein Doppelprogramm. Er verteidigte theologische Grundsätze der Socinianer, doch zugleich plädierte er für zivile Mittel der Auseinandersetzung, also für Vernunft, Debatte und, vor allem, für die Ablehnung von Gewalt als Instrument religiöser Politik. Dieser Ansatz war nicht nur moralisch motiviert, er war taktisch und theologisches Argument zugleich. Przypkowski argumentierte, dass der Einsatz von Zwang gegen Andersgläubige dem Wesen des christlichen Evangeliums widerspreche und politisch kontraproduktiv sei. Toleranz verstand er nicht als bloße Nachgiebigkeit, sondern als Ordnung, die das friedliche Zusammenleben verschiedener Überzeugungen ermöglicht. Eine Ordnung, die staatliche Gewalt nicht zur Wahrung der inneren Kirchenlehre einsetzen dürfe. Sein Denken trug unvermeidlich die Spuren seiner Zeit. Die lateinisch geprägten Diskurse der Gelehrten, die juristische Sprache des Naturrechts und die biblischen Argumente, mit denen jeder konfessionelle Streit geführt wurde. Anders als radikale Pazifisten, die absolute Gewaltlosigkeit als dogmatischen Imperativ setzten, verknüpfte Pszczypkowski seine Friedensethik mit einer skeptischen Sicht auf kirchliche Gewalt. Er war überzeugt, dass die Kirche durch Überzeugung, nicht durch Zwang wachsen solle, und deshalb sprach er sich gegen staatliche Interventionen in Glaubensfragen aus. Seine Schriften richteten sich nicht allein an die engere Gemeinschaft der polnischen Brüder, sondern bewusst an ein internationales Publikum, an Juristen, Theologen und politisch Denkende in den Niederlanden, in England und den deutschen Territorien. Der biografische Weg Pszczypkowskis zeigt diese Spannungen. Ausgebildet in einer Gesellschaft, die wissenschaftliche Bildung schätzte, verkehrte er in intellektuellen Netzwerken, die von Pragmatismus und Exil formiert waren. Viele Socinianer suchten nach Verbündeten im Ausland. Druckschriften reisten über Landesgrenzen hinweg und lösten dort eigene Debatten aus. Pszczypkowski erkannte die Notwendigkeit, seine Argumente in einer Form zu präsentieren, die in juristischen und philosophischen Kreisen ernst genommen wurde. Seine Werke vermeiden theologische Schärfe um der Polemik willen, stattdessen suchen sie argumentative Kohärenz und rechtfertigen Gewissensfreiheit mit Rückgriff auf Schrift, Vernunft und natürliche Rechte. Die politische Realität verschlechterte sich im Lauf des 17. Jahrhunderts. Gesetze und Dekrete schränkten die Aktivitäten der polnischen Brüder zunehmend ein. Schulen und Druckereien gerieten unter Kontrolle, einzelne Führungsfiguren wurden vertrieben oder gingen ins Exil. Diese Verschiebung stellte Pszczypkowski vor die Herausforderung, ob man die eigene Gemeinschaft verteidigt durch Konfrontation oder durch vermehrte Zuwendung an breitere, mehrheitsfähige Argumente. Er entschied sich für Letzteres, wer dauerhaft bestehen wolle, müsse die Sprache der öffentlichen Vernunft sprechen, nicht nur die der vertrauten Gemeinde. Sein Stil war Teil dieser Strategie. Während zeitgenössische Angriffe oft in harscher Polemik verfasst wurden, wählte Pszczypkowski eine ruhige, juristisch geprägte Stimme. Er zitierte Gesetzestexte, hielt sich an formale Argumentationsweisen und bemühte sich, die ethischen Konsequenzen staatlicher Zwangsmaßnahmen zu zeigen. Damit hob er die Diskussion aus rein konfessionellen Animositäten heraus und stellte sie in eine Sphäre, die auch Laien mit Interesse an Staatsräson und Gemeinwohl ansprach. Sein rhetorisches Ziel war nicht, den Gegner zu zerstören, sondern die Zuhörer zu überzeugen, dass Religionspolitik ohne Zwang nicht bloß möglich, sondern wünschenswert sei. Diese Verbindung von Pazifismus, Toleranzverständnis und rhetorischer Zurückhaltung machte ihn zu einem wichtigen Repräsentanten einer bestimmten Variante des Socinianismus. In einer Welt, in der theologische Debatten oft Blut und Besitz kosten konnten, suchte Pszczypkowski nach einer Strategie, die den Einsatz von Gewalt an den Rand drängte und stattdessen auf Argumente setzte, die auch politische Entscheidungsträger erreichen konnten. Das blieb nicht ohne Wirkung. Seine Texte zirkulierten, übersetzten Gedanken aus dem kleinen Rakau in die größeren intellektuellen Zentren Europas und trugen zur längerfristigen Entwicklung von Vorstellungen über Gewissensfreiheit bei. Und doch blieb die Praxis widersprüchlich. Während sein Denken sich öffnete, schloss die politische Realität für viele seiner Mitstreiter die Räume der Öffentlichkeit. Die Frage, wie ein rational begründeter Pazifismus unter den Bedingungen eines konfessionellen Machtkampfes bestehen kann, blieb herausfordernd und legte die Grundlage für seine weiteren Auseinandersetzungen. Pszczypkowskis theologische Arbeit lässt sich am besten verstehen, wenn man drei Elemente zusammendenkt: seine exegetische Methode, seine ethische Folgerung in Fragen von Gewalt und Staat sowie seinen rhetorischen Stil. Er arbeitete mit der Schrift als höchster Autorität. Doch er las die Bibel nicht dogmatisch, nur formalistisch. Er kombinierte wörtliche Exegese mit Vernunftprinzipien, wie sie in der Naturrechtsdiskussion der Zeit kursierten. Auf dieser Basis baute er zwei miteinander verbundene Kernthesen auf. Erstens, Christen dürfen nicht zur Anwendung von Gewalt gegen Andersdenkende greifen. Zweitens, der Staat darf nicht Zwang in Glaubensdingen ausüben. Beide Thesen begründete er biblisch, juristisch und praktisch. Für seine pazifistische Argumentation griff Pszczypkowski auf eine Reihe von Bibelstellen zurück, die er in ihrem literarischen und historischen Zusammenhang deutete. Zu den wichtigsten gehörten Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 39, ich aber sage euch, widersteht dem Bösen nicht, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Kontext, Teil der Bergpredigt, Jesus lehrt eine radikale Antwort auf persönliche Gewalt. Przypkowski las dies nicht als bloße moralische Empfehlung, sondern als Hinweis auf die christliche Praxis, Gewalt nicht zu erwidern und als Richtschnur für individuelles Verhalten gegenüber Verfolgern. Matthäus Evangelium Kapitel 26, Vers 52, da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Kontext, Jesu Reaktion, nachdem Petrus mit dem Schwert eingegriffen hatte bei seiner Gefangennahme. Przypkowski interpretierte das als Einschränkung für die Anwendung von Gewalt durch Nachfolger Christi, besonders wenn es um religiöse Auseinandersetzungen geht. Lukas Evangelium Kapitel 6, Verse 27 bis 31, Liebe deiner Feinde, tue Gutes denen, die dich hassen. Kontext, Ethik des Neuen Testaments, die Nächstenliebe über Feindschaft stellt. Przypkowski sah darin eine praktische Ethik für Gemeindeleben und öffentlichen Umgang miteinander. Römerbrief Kapitel 12, Verse 17 bis 21. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Kontext: Paulus Ratschläge zur Gemeindepraxis im Umfeld der römischen Gesellschaft. Przypkowski nutzte diese Verse, um staatliche und kirchliche Gewalt als unchristlich zu kritisieren. Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 9: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Kontext: Teil der Seligpreisungen, moralische Vorbildfunktion. Für Przypkowski belegt dies, dass Frieden zu bewahren eine christliche Tugend ist. Jesaja Kapitel 2, Vers 4, Micha Kapitel 4, Vers 3. Prophetische Bilder der Endzeit, in denen aus Schwertern Pflugscharen werden. Przypkowski verwendete diese Texte typologisch. Die endgültige Gottesordnung steht im Zeichen der Entwaffnung. Johannes Evangelium Kapitel 18, Vers 36. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Kontext: Jesu Aussage vor Pilatus. Przypkowski entzog daraus die Legitimation, weltliche Gewalt für Glaubenszwecke einzusetzen. Erklärend machte Przypkowski deutlich, diese Texte bilden zusammen kein einziges formales Gewaltverbot im modernen Sinn, wohl aber ein dichtes Netz moralischer und theologischer Indikationen, die die Legitimation religiöser Gewalt nachhaltig in Frage stellen. Seine Lesart betonte, dass Christus selbst im Angesicht der Macht nicht zur Waffe griff. Daraus folgerte er einen normativen Anspruch für die Nachfolge. Gegen diese Bibelauslegung stellten Gegner vor allem zwei Arten von Argumenten. Erstens verwiesen sie Römerbrief Kapitel 13, Verse 1 bis 7, jeder Mensch sei der Obrigkeit untertan, weil sie Gottes Dienerin ist. Sie trägt nicht das Schwert umsonst. Historisch verstanden manche Interpreten dies als Rechtfertigung staatlicher Gewaltanwendung, auch zur Wahrung religiöser Ordnung. Przypkowski antwortete, indem er zwischen zwei Sphären unterschied, der Staat habe die Aufgabe der öffentlichen Ordnung, aber diese Aufgabe ermächtigt ihn nicht automatisch, innerliche Überzeugungen zu erzwingen. Das Schwert diente dem Schutz der Gesellschaft und nicht der Durchsetzung theologischer Dogmen. Er verwies zusätzlich Johannes Evangelium Kapitel 18, Vers 36 und auf die Unterscheidung zwischen äußeren Rechtsansprüchen und innerer Gewissensfreiheit. Zweitens zogen Gegner 1. Korinther 5 heran, wo Paulus rät, den offensichtlich Sünder aus der Gemeinde zu schalten. Dies diente manchen als Beleg, dass die Kirche autoritär und ausschließend handeln dürfe. Przypkowski konterte hier mit einem engen Verständnis. Paulus spreche von innerkirchlicher Züchtigung in einer freiwilligen Gemeinschaft. Das sei etwas anderes als staatlich angeordnete Zwangsmaßnahmen gegen Andersgläubige, die nie freiwillig Teil der entsprechenden kirchlichen Ordnung geworden seien. Ein weiteres biblisches Argument, das Przypkowski heranzog, war Römer 14, insbesondere Verse 1, 4, 10, 13. Paulus mahnt zur Nichtverurteilung in Dingen, die das Gewissen betreffen. Przypkowski las diese Mahnung als biblische Grundlage für Gewissensfreiheit. Wenn Paulus so deutlich innerkirchliche Toleranz fordert, wie viel mehr gelte das für das Verhältnis verschiedener Konfessionen im öffentlichen Raum? Przypkowskis Hermeneutik lässt sich so zusammenfassen, er nahm die Bibel ernst, las sie im Kontext der Gesamtzeugnisse Jesu und der apostolischen Ethik und verband die exegetischen Einsichten mit naturrechtlichen Prinzipien. Aus dieser Kombination ergab sich seine Forderung nach einer zivilen Ordnung, die religiöse Pluralität duldet und Gewaltanwendung in Dingen des Glaubens ablehnt. An Przypkowski standen Fausto Sozzini und die Tradition der Rakauer Schule Pate. Sozzini hatte die Tendenz zu rationaler, argumentativ kontrollierter Theologie begründet. Przybkowski übernahm diese Linie, betonte aber stärker die politische und ethische Konsequenz. Welches Verhalten fordern diese Einsichten von Christen und vom Staat? Während Sozzini vorrangig metaphysische Fragen, zum Beispiel Präexistenz Christi, diskutierte, verlagerte Przybkowski die Kontroverse in den normativen Bereich, wo praktisches Handeln auf dem Spiel stand. Seine theologische Entwicklung vollzog sich in Dialogen mit Zeitgenossen. Er suchte Gesprächspartner in den Niederlanden und im deutschen Raum, antwortete auf Jesuitenangriffe und diskutierte mit reformierten Theologen über die Grenzen kirchlicher Autorität. Stilistisch unterschied er sich durch Zurückhaltung und juristische Argumentationslinien. Er setzte auf logische Schritte, Präzision und Verweise auf klassische Autoritäten, ohne in theologische Schärfe zu verfallen, die den Gegner persönlich angreift. Das machte seine Schriften anders als viele Polemiken der Zeit weniger emotional aufgeladen, dafür juristisch überzeugender für Leser außerhalb der inneren Sozinianer-Szene. Diese Haltung löste starke Reaktionen aus. In Polen und im Ausland wurde Przybkowski sowohl als milder Vermittler als auch als gefährlicher Subversiver gelesen. Gegner warfen ihm vor, die Ordnung zu unterminieren. Wenn die Obrigkeit nicht einschreiten dürfe, so argumentierten sie, drohe religiöse Anarchie und damit moralischer Zerfall. Jesuitische Polemiker malten ein Bild gesellschaftlicher Zersetzung, sollten die Lehren der polnischen Brüder sich ausbreiten. Die innerprotestantische Kritik war ambivalent. Einige Reformierte sahen in seiner Betonung von Gewissensfreiheit eine übertriebene Konsequenz, andere wiederum erkannten das politische Potenzial einer weniger gewalttätigen Religionsordnung. Die Kontroversen hatten mehrere konkrete Folgen. Druckschriften gegen Przybkowski kursierten, akademische Disputationen wurden angestrengt und in der politischen Arena wurden Maßnahmen gegen die polnischen Brüder vorbereitet. Man warf Przybkowski vor, staatliche Autorität zu relativieren, Staatsfunktionäre manchen seiner Argumente als Anstiftung zur Wehrverweigerung oder als Förderung von Sittenverfall. Przybkowski wies solche Zuschreibungen zurück. Er trennte klar die Ablehnung von Zwang in Glaubensfragen von der Pflicht zur Erhaltung öffentlicher Ordnung, er bejahte die zivilen Pflichten der Untertanen, verwarf aber die obrigkeitliche Einmischung in die innere Glaubensentscheidung. Eine weitere Kontroverse drehte sich um die praktische Reichweite seines Pazifismus. Kritiker fragten, ob seine Prinzipien auch auf die Verteidigung gegen äußere Bedrohungen anzuwenden seien, sei Pazifismus kategorisch gemeint oder primär als Leitlinie gegen religiöse Gewalt? Przybkowski antwortete in Nuancen. Er verurteilte Kriege, die aus konfessionellen Motiven geführt wurden, und forderte Zurückhaltung. In Fragen der Selbstverteidigung unterschied er zwischen persönlicher Gewaltverweigerung und der Pflicht der Obrigkeit, die Ordnung zu schützen. Diese differenzierte Position ließ Gegner kaum zufrieden, weil sie klare, radikale Antworten bevorzugten. International erzeugten Przybkowskis Schriften mehr Aufmerksamkeit, als man zunächst erwarten durfte. In den Niederlanden und in England stießen seine Argumente auf Resonanz, gerade weil dort Debatten über Gewissensfreiheit und die Rolle des Staates bereits in vollem Gang waren. Manche englischen Toleranzverteidiger fanden in den Gedanken der Sozinianer eine nützliche Ergänzung für die Forderung nach staatlicher Neutralität gegenüber konfessionellen Fragen. Andernorts jedoch dienten Przybkowskis Texte als Warnung, Belege dafür, wie heterodoxe Lehren Gesellschaftsspannungen erzeugen können. Die Auseinandersetzungen endeten nicht selten mit staatlicher Repression, Druck- und Lehrverbote, Schließung von Akademien und schrittweise Vertreibung der Sozinianer. Das praktische Gewicht von Przybkowskis Ideen blieb dadurch eingeschränkt. Zugleich wurden seine Argumente in Briefwechseln, Excelsior-Veröffentlichungen und Übersetzungen weitergegeben. So entstanden in den intellektuellen Netzwerken der Zeit Diskussionsspuren, die später von Denkern des 17. und 18. Jahrhunderts aufgegriffen wurden. In manchen Fällen verwendeten spätere Theologen und politische Philosophen seine juristisch-moralische Argumentation für die Entwicklung einer säkulareren Trennung von Staat und Kirche. Die unmittelbare Wirkung auf die Politik war begrenzt, Repression setzte ein und viele Sozinianer verließen Polen. Aber die längerfristige Wirkung lag im Diskurs. Przybkowski half, eine Argumentationsweise zu etablieren, die religiöse Toleranz nicht als pragmatische Nachgiebigkeit, sondern als begründetes Prinzip darlegte. Diese Argumentation wirkte in europäischen Debatten nach, wenn auch nicht immer offen zitiert, manchmal als implizite Grundlage für das später entstehende Konzept der Gewissensfreiheit. Die Kontroverse wirft eine Grundfrage auf, die Przybkowski zeitlebens beschäftigte. Lässt sich ein rational begründeter Pazifismus dauerhaft durchsetzen in einer politischen Landschaft, die auf Macht und Durchsetzung setzt? Seine Antwort war nicht naiv optimistisch, sondern argumentativ robust. Er setzte auf Überzeugungsarbeit, juristische Argumente und moralische Autorität statt auf Zwang. Diese Strategie machte ihn zu einem wichtigen Mittler zwischen konfessioneller Radikalität und staatsräsonnaher Zurückhaltung. Seine Gegner verstanden ihn als Gefährdung der Ordnung. Seine Anhänger sahen in ihm einen Wegbereiter moderner Vorstellungen von Toleranz und Gewissensfreiheit. Die Spannung zwischen diesen Lesarten lässt sich durch die Geschichte der Repression und durch die spätere Rezeption seiner Schriften gleichermaßen bezeugen. Die Wirkung Samuel Przybkowskis lässt sich nicht allein an politischen Erfolgen messen. Sie zeigt sich in der Sprache, in den Argumentationsmustern und in den langfristigen Diskursverschiebungen, die er mitprägte. Kurzfristig stand er in einer verlorenen Position. Die polnischen Socinianer verloren im Lauf des 17. Jahrhunderts zunehmend territoriale und sittliche Sicherheit. Rakau als intellektuelles Zentrum ging zurück und viele seiner Mitstreiter wurden vertrieben oder assimiliert. Doch gerade aus diesen Schwächen erwuchs eine subtile, dafür nachhaltige Wirkung. Przybkowskis Texte reisten in Druckform über Grenzen hinweg. Sie fanden in den Druckzentren der Niederlande und in englischen Debatten ein Publikum, das sich für Fragen von Gewissensfreiheit und Religionspolitik interessierte. In den Netzwerken des Exils wurden seine juristischen Argumente und sein moderater Ton weitervermittelt. Was Przybkowskis Nachwirkung besonders kennzeichnet, ist sein Zugriff auf zwei Register zugleich, das theologische und das juristisch-politische. Er blieb Theologe, seine Exegese und seine ethischen Folgerungen bezogen sich auf Schrift und Christusnachfolge, doch er adressierte außerdem Staatsräson und öffentliche Ordnung. Diese Doppelperspektive erlaubte es späteren Denkern, seine Argumente nicht nur als konfessionelle Sonderlehre, sondern als Argumente für eine republikanisch-säkulare Praxis der Toleranz zu lesen. In England und den Niederlanden fanden Teile seines Gedankenguts Resonanz in Debatten über Gewissensfreiheit, Obliegenheiten des Bürgers und die Rolle der Obrigkeit. Obgleich direkte Bezüge nicht immer offen bezeugt sind, arbeiteten Intellektuelle des 17. und 18. Jahrhunderts oft mit denselben Kategorien: Gewissen, natürliche Rechte, die Unterscheidung von äußerer Ordnung und innerer Überzeugung. Innerhalb der Geschichte des Unitarismus und der späteren unitarischen Bewegungen zählen Przybkowskis Überlegungen zur Friedfertigkeit und zur Ablehnung von Zwang zu den wichtigen Vorläufern. Der Rakauer Katechismus und die Schriften der polnischen Brüder bildeten eine theologische Tradition, aus der spätere Unitarier und freiheitlich gesinnte Christen schöpften. In Regionen, wo die Socinianer nach ihrem Exil Fuß fassten, etwa in den Niederlanden, hinterließen sie Gemeinschaften und Drucktraditionen, die ihre Argumente weitertrugen. Manche Übersetzungen und anonym erschienene Drucke machten seine Positionen einem breiteren Lesepublikum zugänglich und näherten seine juristisch-ethische Argumentation an säkular denkende Kreise an. Gleichzeitig wirkte Przybkowskis Stil, die juristische Präzision, die argumentative Zurückhaltung als Vorbild für Debattenkulturen, die sich von scharfer konfessioneller Polemik emanzipierten. In einer Zeit, in der konfessionelle Auseinandersetzungen oft in moralischen Fälschungen und persönlichen Diffamierungen eskalierten, zeigte sein Beispiel, dass sich theologische Kritik auch als ruhiges, rationales Argument führen ließ. Diese Form half, die Legitimität von Toleranzdiskursen gegenüber Juristen, Ratsherren und gebildeten Laien zu begründen. Damit trug er zur Herausbildung einer öffentlichen Sprache bei, in der religiöse Differenzierung nicht automatisch mit Staatsfeindlichkeit gleichgesetzt wurde. Nicht zuletzt hat Przybkowski eine praktische Frage vorgezeichnet, die moderne Gesellschaften bis heute beschäftigt: Wie geht ein Staat mit tiefen Gewissensaufgaben seiner Bürger um, ohne die öffentliche Ordnung zu gefährden? Seine Unterscheidung zwischen äußerer Ordnungspflege und innerer Gewissensautonomie bleibt relevant für Debatten über Wehrpflicht, religiös motivierte Dienstverweigerung und staatliche Sanktionen aufgrund religiöser Überzeugungen. Er bot kein einfaches Dogma an, sondern ein Fallnetz aus Prinzipien und Abwägungen. Die Ablehnung konfessioneller Zwangsmaßnahmen, die Anerkennung staatlicher Pflichten zur Ordnungserhaltung und die Aufforderung an Christen, in der Praxis Friedfertigkeit zu üben. Diese differenzierte Balance lässt sich in späteren Diskussionen zur Gewissensfreiheit wiedererkennen. Trübkowskis langfristige historische Bedeutung beruht damit weniger auf spektakulären Reformen als auf der Veränderung des argumentativen Horizonts. Er trug dazu bei, dass Toleranz nicht nur als politisches Manöver, sondern als moralisch begründetes Prinzip denkbar wurde. Diese Verlagerung beeinflusste die intellektuelle Umwelt des 17. Jahrhunderts und setzte Impulse für die Aufklärung, die Gewissens- und Religionsfreiheit zu einem zentralen Thema machte. Gleichzeitig bleibt seine Position ambivalent, sie war durchsetzungsfähig in Diskursen, weniger in der politischen Praxis seiner Zeit. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen und die institutionellen Machtverhältnisse verhinderten, dass seine Ideen sofort staatliche Politik wurden. Die historische Bedeutung Przybkowskis liegt also in der Kombination aus theologischem Ernst, ethischer Konsequenz und juristischer Argumentationsform. Er bewegte sich zwischen Gemeindeethik und politischer Theorie, zwischen biblischer Exegese und naturrechtlicher Argumentation. In dieser Schnittmenge formten sich Impulse, die spätere Debatten über Toleranz, Staatsgewalt und Gewissensrechte mitprägten. Wenn wir heute über religiöse Pluralität und die Grenzen staatlicher Eingriffe sprechen, finden wir in seinen Schriften nicht nur theologische Proklamationen, sondern frühe Varianten einer öffentlichen Sprachregelung, die den Zwang in Glaubensfragen ablehnt und gleichzeitig die Pflicht zur zivilen Ordnung anerkennt. Das macht ihn zu einer Figur, die den Übergang markiert, vom konfessionellen Kleinkrieg des 17. Jahrhunderts zu einer politisch-theoretischen Moderne, in der die Frage nach der Toleranz systematisch verhandelt werden muss. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.